Liebe Geschwister, der Herr hat mir ein Wort aufs Herz gelegt. Zwar muss ich unsere aus dem Ort vielleicht enttäuschen, wir haben das vor kurzem bei uns auch gehabt, dieses Wort. Und vielleicht werdet ihr auch Bekanntes hören, aber dieses Wort ging mir nach. Und es war mir schwer vom Herzen, dass wir dieses Wort auch heute Abend hier zusammen betrachten mögen. Wir lesen aus 2. Korinther etliche Verse. Aus 2. Korinther 11 lesen wir aus Vers 22 bis einschließlich 28. 2. Korinther 22 bis 28. Sind Sie Hebräer? Ich auch. Sind Sie Israeliten? Ich auch. Sind Sie Abrahams Nachkommenschaft? Ich auch. Sie sind Diener Christi. Ich rede töricht. Ich bin es noch mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich habe weit mehr Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, oft in Todesgefahr gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen erlitten. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe des Meeres zugebracht. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahren unter Räubern, in Gefahren unter dem eigenen Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, in vielem Wachen, in Hunger und Durst, in vielem Fasten, in Frost und Blöße, außer all dem, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Der Gedanke für die heutige Abendstunde sollte lauten: Leid tragen und sorgen für Christus. Wir haben einiges von Christus gehört in diesen Tagen. Christus ist mein Leben. Wir haben gehört, dass Christum auch im Zentrum unseres Lebens ist. Wir haben gehört, dass Christus der Leib seiner Gemeinde ist und vieles mehr. Aber das ist alles Christus. Ich fragte mich dann, was tun wir für Christus? Und der Gedanke Leid tragen und Sorgen für Christus, er beschäftigte mich schon längere Zeit. Leid tragen. Wenn wir von Leid tragen hören, dann beziehen wir es uns meistens auf uns. Vielleicht auf der ersten Stelle auf unseren Körper, wenn uns weh tut, wenn wir Schmerzen haben, wenn uns unwohl ist und wir leiden drunter, ist ja auch so. Wir sind schwache Menschen und können immer wieder leiden unter etwas. Unter Leid tragen können wir verstehen, dass wir uns vielleicht große Sorge um jemand anders machen. Und es tut uns weh, es beschäftigt uns, wir denken nachts darüber nach. Es kommt immer wieder in unsere Sinne und Gedanken über Menschen, vielleicht über die wir sehen, wie sie mit offenen Augen irgendwie einem Ziele zuströmen und sehen gar nicht, dass der Abgrund vor ihnen ist. Leid tragen, wenn wir sehen, wie die anderen auch leiden. Ich will uns kurz ein paar Verse aus dem Hiob lesen. Hiob 2. Hiob 2, Ich lese ab Vers 11. Als die drei Freunde Hiobs von all dem Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama, denn sie verabredeten sich, dass sie kämen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Als sie ihre Augen aufhoben von fern, erkannte sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten, und jeder zerriss sein Gewand, und sie warfen sich Erde auf den Kopf zum Himmel und saßen 7 Tage lang und 7 Nächte mit ihm auf der Erde und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Merken wir, wie schlimm. Ja, wie musste der Hiob ausgesehen haben? Es heißt, der Teufel schlug ihn mit Geschwüren vom Schädel bis zu der Fußsohle. Ich dachte mir dann, wahrscheinlich ist das etwas, was im Menschen mehr zusetzt als alles andere, diese Geschwüren. Sonst hätte der Teufel, er hat sicher gesucht etwas ganz Schlimmes, damit Hiob so absagen soll. Und er schlug ihn. Aber die Freunde kommen zum Trösten, sie hören noch vom Hören. Aber als sie ihn von Ferne sahen, sie sahen einen Haufen Elend, und es heißt, sie konnten nicht reden. 7 Tage sitzen sie vor ihm und tragen eigentlich Leid um ihn. So tut er ihnen leid. Sie konnte gar nicht reden. So sah Hiob aus. Aber Hiob hat seine Leiden gehabt, jetzt am Körper. Hiob auch hat eine seelische Leiden gehabt. Alles verloren gegangen. Nicht nur das Hab und Gut, sein ganzer Reichtum, aber seine Kinder, 10 Kinder auf einen Schlag weg. Und dann noch kommt die Frau und sagt, hör doch auf mit deinem Glauben. Sage Gott ab und stirb. Das waren alles eigentlich Leiden, die er hat, seelischer Art, körperlicher Art. Und manchmal kommt es über uns, dass wir am Körper und an der Seele leiden. Und es scheint, dass wir zerbrechen, wir als Menschen. Wir haben gehört, dieses Einleitungswort vom Apostel Petrus. Wir schlagen das nochmal auf. 1. Petrus 3. Und Petrus hier spricht auch von Leiden. Er sagt im Vers 14, und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, dann seid ihr glückselig. Dann müsst ihr euch freuen, wenn ihr leidet um Gerechtigkeit willen. Das ist wieder eine andere Art vom Leiden. Und dann sagt er, Vers 17, denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr wegen guten Taten leidet, als wegen böser Taten. Das heißt, wir werden immer wieder in unserem Leben Tage treffen, wenn wir leiden werden. Wir werden leiden wegen guten Taten. Wir meinten es ganz gut vielleicht. Unser Beweggrund war so gut. Am Ende kommt was anderes raus oder etwas ist mit uns irgendwie anders beigebracht vielleicht. Und dann leiden wir und sagen, ich wollte das nicht so. Aber dann kommt noch ein anderes Leiden, ein großes Leiden, sagt er über Christus. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen, indem er getötet wurde im Leib. Aber dann kommt noch ein Leiden. Er sagt, Christus hat einmal gelitten für die Sünden. Wie kann das sein? Christus musste leiden für die Sünden, die er gar nicht begangen hat. Christus musste leiden für etwas, was gar nicht gab. Christus wurde verurteilt mit einem Urteil, aber dieses Urteil hat keinen Sinn gehabt, kein Fundament, da war nichts eigentlich. Und doch musste er leiden für die Sünden. Und dann kommt das Zweite, der Gerechte für die Ungerechte. Eigentlich gerecht wäre das so, der Ungerechte leidet für das, seine Ungerechtigkeit. Aber Christus ist uns hier gezeigt. Es ist einer, der hat gelitten an seinem Leib, als Gerechter, aber für die Ungerechten. Das ist jetzt wieder noch viel größeres Leid. wie leid tut es uns, wenn wir vielleicht Unrecht beschuldigt werden? Kennen wir das? Ich glaube, es tut uns lange weh, ja? Aber Geschwister, Christus musste nicht nur hören, Christus musste nicht nur irgendwie eine Zeit lang das spüren. Es ist nicht so vielleicht ein paar Jahre nachgegangen. Christus leidete an einem Leibe. Und im Kapitel 4, 1. Petrus 4, im ersten Vers sagt so Petrus, weil nun Christus körperlich für uns gelitten hat, so waffnet euch in der gleichen Gesinnung. Weil Christus hat an seinem Leibe gelitten, er sagt, rechnet damit auch ihr. Es kann auch kommen. Ihr könnt auch diese Leiden kommen. Und ich denke, als Christus mit seinen Jüngern wanderte, sie sahen ihn eigentlich jeden Tag. Es war für sie ein Leben, welches sie konnten immer von der Seite so beschauen und sehen, wie er handelt, was er tut. Seine Gesinnung konnten sie merken, seine Handlungen, wie sie ausgerichtet waren. Das konnten sie sehen, eigentlich alle seine Jünger. Wieder denke ich an ein Beispiel, als Jesus sprach mit seinen Jüngern. Und da sprach er jetzt nicht nur in dem Kreise von den Zwölfen, aber alle anderen Jünger waren auch dabei, noch viele andere. Und er spricht zu ihnen, ich glaube in Matthäus gleich, ich hoffe, dass ich das jetzt finde. Nein, stimmt nicht. Naja, er spricht mit ihnen und er sagt ihnen, ihr glaubt, aber nicht alle. Und nach diesem, als er zu ihnen so gesprochen von Glauben, es heißt, etliche von ihnen gingen weg. Sie gingen hinter sich. Es hat ihnen eigentlich nicht gefallen. Vielleicht hat Christus das angesprochen, was gerade sie auch betroffen hatte, denke ich. Sonst wäre es doch nicht weggegangen. Wenn das Menschen wären, die das nicht zutrifft, sie hätten dann das gehört und vielleicht hätte ihnen es gerade leid getan, dass jemand da so ist. Aber sie gingen weg. Aber Jesus sagt dann zu seinen Zwölfen, dann die Nächsten, sagt, wollt ihr auch weggehen? Es war ein Leid in den Worten Christi, als er dann sah, die anderen gehen. Es war ihm nicht gleich, dass sie gegangen sind. Aber er sagte, ich weiß etliche unter euch, und dann nennt er auch noch den, weil er sagt, es ist auch der Judas da, der ihn verriet, und sie sind gegangen. Es hat sie dann eigentlich getroffen, aber es hat sie verärgert. Merken wir, wie der Mensch sein kann. Ja? Ihm wird gesagt, du hast das machst du nicht gut. Es ist nicht gut für dich persönlich, für deine Seele. Und er ärgert sich und geht weg. Aber Jesus sagt mit einem Schmerz, denke ich, und schaut seine Jünger an und sagt, wollt ihr auch weggehen? Aber Petrus gab ihm eine Antwort, dann, das wissen wir ja. Und Christus musste leiden. Christus musste leiden, solange er jeden Tag auf dieser Erde wandelte, solange er die Menschen um ihn sah und um sich hatte, die eigentlich ihn nicht so liebevoll zu ihm eigentlich standen. Er musste immer wieder leiden, er musste alles hören. Aber Petrus sagt, dass ein Gerechter musste leiden für die Ungerechten. Aber warum hat Christus das überhaupt getan? Warum hat Christus überhaupt diesen schönen Himmel verlassen? Oder was hat ihn bewogen, zu den Menschen zu kommen und einfach zu leiden? Wenn ein Mensch, der das nicht kennt, hört und sagt, ja, warum ist er gekommen? Er konnte doch im Himmel schön haben. Und er kommt und leidet, er hat es gar nicht schön. Er muss vom ersten Tag, sind seine Tage so gestaltet, dass einmal muss der Vater fliehen mit ihm und so weiter. Und dann wird er noch gekreuzigt und dann geht er erst in den Himmel, ja. Aber Geschwister, das tat er ja für uns alle. Das tat er für uns alle, für mich hat er alles getan. Das tat er eigentlich, weil der Herr sah, es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit, um uns Menschen anders zu machen, um uns Menschen irgendwie zu ändern, um uns Menschen wieder so gestalten und so formen, damit wir doch wieder zu ihm passen würden. Weil der Mensch hat sich verändert, der Mensch wurde ganz anders. Er ist nicht so geblieben, wie der Herr ihn geschaffen hatte. Und in 1. Mose können wir ein Beispiel lesen, 1. Mose 6. Vers 5 und 6. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse war, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Merken wir, ja? Es ist eine Zeit gekommen, der Herr ließ ja die Menschen auf dieser Erde walten und tun. Er gab ihnen die Freiheit. Aber der Herr schaute ja von oben herab und er sah jeden Tag. Es heißt, ihr trachtet jeden Tag. Und so Menschen gesehen können wir sagen, jeden Tag schaute der Herr runter auf die Menschen, auf die Erde. Und was sah er? Welches Bild hat er ihm dann vorgestellt? Er sieht ja, ihr trachtet ihres Herzens den ganzen Tag nur böse. Es wurde immer, immer, immer schlimmer. Die Menschheit ging immer weiter und weiter. Die Menschheit war überhaupt nicht zu stoppen. Sie ging weiter und es heißt so, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Wisst ihr, Geschwister, es hat ihm leid getan. Es hat ihm leid getan, dass er überhaupt dieses Geschöpf gemacht hatte. Es wurde ihm so schade. Er hat es ganz anders gesehen. Er hat es ganz anders gewollt. Aber da, was rausgekommen ist, es war ganz wieder anderes so. Und er sagt so, ich will die Menschen, die ich gemacht habe, von der Erde vertilgen. Er sagte, ich will die gar nicht mehr sehen, weil sie sich so verändert haben. Aber Geschwister, welches Bild sehen wir hier? Mir ist es so persönlich, dass das Bild von heute ist. Wir können fast jeden Tag oder jeden monatlich können wir immer hören, neue Fortschritte in unserer Gesinnung dieser Welt. Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und wie sieht das Trachten der Menschen heute aus? Ist es viel besser? Ich glaube nicht, dass wir heute sagen, dass die Welt ist viel besser als damals. Wir müssen nicht auf die Menschen herabschauen, die damals lebten. Und er sagte so, aber dann heißt es so, aber Noah, es war einer da. Es sagt doch, Geschwister, dass es uns immer möglich sein wird. Und wenn die Welt um uns zusammenbrechen will und wenn die Ungerechtigkeit so groß ist, dass wir gar nicht mehr durchblicken können, und wenn wir Tag und Nacht ungerecht behandelt werden von diesen Menschen, welcher Trachten böse ist, Tag und Nacht, aber Geschwister, es heißt, aber Noah. Und für das ist Christus gekommen. Für das ist Christus gekommen, Geschwister, damit er immer nur noch helfen könnte den Menschen, dass er ihnen irgendwie helfen könnte, dass sie in seinen schönen Himmel reinpassen würden, dass sie eigentlich bei ihm sein können. Und dieses Geschöpf, welches er geschaffen hat, dieser Mensch, wie wir alle sind und vor uns gewesen sind und nach uns werden, es entwickelte sich. Und dann kam die Zeit, dass sie merkten, sie können ja etwas tun. Sie können Werke tun, sie können forschen, sie können gewaltige Entwicklungen machen. Sie können den Menschenkörper erforschen, weiß ich nicht, ob sie am Ende sein werden, irgendwann oder nicht. Aber Geschwister, es brachte sie auf einen Punkt, dass sie sagten, wir brauchen Gott nicht mehr. Sagen heute Menschen so. Sie brauchen heute Christus nicht. Wozu brauchen sie ihn? Sie brauchen nicht. Warum? Mit dieser ganzen Entwicklung kam immer der Unglaube in ihre Herzen. kam immer der Unglauben. Und wenn sie etwas Neues geforscht haben und entdeckt haben und berechnet haben und irgendwie aufgestellt haben, dass so muss es stimmen. Und mit diesem wollten sie immer dann etwas aus dem Wort Gottes irgendwie, wie soll ich sagen, also beweisen, dass das gar nicht stimmt. Warum? Weil ihr Unglaube. Je mehr sie dann gewachsen sind in ihrem Verstand, desto mehr wuchs auch der Unglaube. Desto mehr nahm das zu und der Herr sah es. Der Herr sah es und deswegen kam auch Christus. Deswegen kam Christus zum Helfen. Und es war damals die Zeit, dass der Mensch sich nicht leiten ließ oder strafen ließ vom Geist Gottes. Es war nicht der Fall. Und der Herr machte sich große Sorgen und Gedanken, was soll ich tun mit diesen Menschen? Was soll ich tun? Es war auch ein Leid. Es war ein Sorgen seitens unseres Gottes. Als Jesus vor den Toren Jerusalems stand, wir lesen das, dass er weinte. Aber warum musste Jesus stehen vor der heiligen Stadt? Warum musste Jesus vor der Stadt, wo der Tempel Gottes gestanden ist, warum musste Jesus weinen? Was hat ihn dazu gebracht? Es waren wiederum die Menschen. Es waren wiederum die Menschen, die in dieser Stadt wohnten, aber sie fragten nicht nach ihm. Es waren die Menschen eigentlich, die kalt geblieben sind. Es waren die Menschen, die ihn dann auch verhaftet haben. Es waren die Menschen, die ihn dann ans Kreuz genagelt haben. Und es tat Jesus wirklich leid. Ich kann mir so gut vorstellen, dass Jesus es ihm so sehr leid tat, dass die Menschen sich nicht ändern ließen, dass sie nicht hören auf ihn, weil er sie eigentlich liebte. Es hat Jesus leid getan, als er sah, wie sie reden, wie sie ihn vielleicht mit List probieren zu fangen, wie sie probieren, ihm eine Falle stellen. Es hat Jesus leid getan, Geschwister. Er war auch ein Mensch, so wie wir. Er hat auch das Empfinden, die Gefühle. Und er musste das alles ertragen. Christus musste das alles ertragen von Menschen, die ihre Herzen kalt geworden sind. Sie konnten Christus nicht mehr aufstehen. Sie konnten nicht mehr sehen. Warum wurden ihre Herzen so kalt? Warum kam das mit ihnen so weit? Was hat geführt, dass die Menschen so geworden sind? Dass es sie gar nicht mehr angesprochen hatte? Wir lesen ein kurzes Wort aus 2. Könige. Ein sehr bekanntes Wort. 2. Könige 20. Und hier ist ein Wort, das Gott sendet Jesaja zum König Hiskia. Ich lese vom Vers 16. Da sagte Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn. Sieh, es kommt die Zeit, dass alles aus deinem Haus und was deine Väter bis auf diesen Tag gesammelt haben, weggebracht wird nach Babel. Und nichts wird übrig gelassen werden, spricht der Herr. Und von den Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, werden sie nehmen, damit sie Kämmerer seien im Palast des Königs zu Babel. Hiskia aber sagte zu Jesaja: Das ist gut, was der Herr geredet hat. Und sagte weiter: Es wird doch Friede und Sicherheit zu meinen Lebzeiten. Ich finde das sehr schlimm, Geschwister. Jesaja kommt und sagt ihm, wir wissen, warum das alles geschehen ist, ja? Was kommen wird, es wird alles verwüstet, es wird alles weggenommen. Es kommt die Zeit. Aber die Reaktion von Hiskia hat mich bewogen. Er sagt so dann: Das ist gut, was der Herr geredet hat. Es ist ganz gut. Hiskia gibt wenigstens zu, dass das Wort, welches zu ihm gesprochen wird, dass das Gottes Wort ist, der Herr hat das geredet und das ist gut, das ist gerecht. Aber sagt er weiter: Es wird doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebzeiten. Wir sagen heute, mir ist es egal. So sagen wir heute, ja? Wie schlimm. Aber Geschwister, es war eine Zeit, es war Friede, es war alles gut. Und dann kam der Feind und nahm alles weg. Aber dieser König, er macht sich gar nichts daraus. Und glauben wir, dass der Feind nie schläft, dass der Feind immer wacht. Manchmal denke ich, er wacht mehr als vielleicht wir. Er wacht immer und schaut, wie er das alles wegnehmen kann, wie er alles zu Babel wegführen kann, wie er alles das mit Babel etwas zusammenmischen kann, wie er das ganz schön gestalten kann, dass dann wir sagen dann, ja, das ist gut. Das ist gut. Aber Geschwister, aber die Einstellung, welche er hatte, was nach mir sein wird, interessiert doch mich nicht. Wie schlimm, ja, Geschwister, kann ein Mensch kommen, es heißt, Hiskia diente dem Herrn mit einem ungeteilten Herzen, vor dem ist das beschrieben. Er folgte dem Herrn wie keiner vor ihm oder nach ihm. Er hat viel für Gott getan. Aber dann kam die Zeit, dann kam der Punkt und er sagte, naja, solange ich lebe, wird ja Frieden sein. Was will ich noch? Aber Geschwister, eine Einstellung, die wir nie haben sollen. Weil uns nur in einem Ecken unserem Herzen solche Einstellung wach wird. Geschwister, müssen wir sie bekämpfen. Sie muss raus, diese Einstellung. Wir können da nicht reden, dass Christus mitten in meinem Leben steht, dass Christus mein Leben ist, wenn wir denken, ja, was nach mir. Oder ich sage jetzt, ältere Geschwister, ich bin jetzt in einem bestimmten Alter und weiß ich werde nicht noch 50 Jahre leben und sagen würde, ja, heute ist schön und glücklich. Naja, nach mir, dann kann das alles zusammenbrechen, oder wie? Mich hat es so bewogen, die Reaktion von Hiskia hat mir viel zu sagen gehabt. Und warum so teilnahmslos geworden? Warum hat es ihn nicht bewogen? Ich dachte für mich, warum ist Hiskia jetzt nicht zusammengebrochen und gesagt, ich habe gesündigt, ich habe falsch gemacht, bete für mich zu Gott, dass er doch das ändern soll. Das will ich nicht haben, dass alles verloren geht, alles, was meine Väter gesammelt haben, dass es weggenommen wird. Er tat es nicht, Geschwister. Er tat es nicht. Wohin ist alles gegangen? Und Geschwister, manchmal sehen wir auch solche Fälle, ein nach dem anderen. Dass eine Seele, die ist so treu und sie ist froh und glücklich und sie kommt raus und zeugt von Christus und zeugt und sagt, ich bin so froh, ich bin ein Kind Gottes. Mit einer Zeit merken wir können mit dieser Seele gar nicht reden. Und wir merken, dass diese Seele eigentlich, es ist nicht mehr interessant, was morgen sein wird mit der Gemeinde, was morgen sein wird mit meinen Mitgeschwistern, mit den anderen Menschen, die um mich sind, interessiert nicht mehr. Wie viel Leid und Sorgen tragen wir? Oder für was tragen wir Leid und Sorgen heute? Oder ich frage mal anders, was beschäftigt uns heute? Und ich weiß, uns beschäftigt uns als unser alltägliches Leben. Wir brauchen das alle, ich auch. Aber Geschwister, was beschäftigt uns mehr? Oder was liegt uns schwer auf unserem Herzen? Oder ich sage mal so, wie viel würde ich geben jetzt heute für Christus? Wie viel würde ich geben jetzt von meinem Leben für das Werk Christi? Wie werde ich mich einsetzen, dass in der Gemeinde, da wo ich bin, das dann immer besser und schöner wird? Es sind alles Fragen, Geschwister, die vielleicht uns für den Alltag ganz nötig sind. Die Frage stelle ich mir persönlich auch. Als Christus nicht lange vor der Gefangennahme gewesen ist, Apostel Johannes schildert es sehr schön in den Abschiedsreden. In diese Reden, Abschiedsreden, werden wir merken, Geschwister, wenn wir das ganz so aufmerksam, langsam durchlesen, dass eigentlich Christus sehr sorgt sich und Leid trägt für seine Jünger. Sie sind da bei ihm und er probiert in diesen Johannes 16, 17 so viel in ihnen noch geben, dass er weiß, es muss ihnen noch eine lange Zeit ausreichen. Er liebte sie so von Herzen und sie waren ihm so an das Herz gewachsen und er kann sie ja nicht einfach so lassen und er vertröstet sie und redet zu ihnen. Aber Geschwister, glaubt ihr, er hat sich so viel Sorgen gemacht. Wie lange werden sie die Arme durchhalten? Weil Christus wusste ja, was nach ihm kommen wird. Er wusste ganz genau, was sie an ihm tun werden und was sie an den Jüngern tun werden. Und was sie auch tun werden an den anderen, die durch die Jünger wieder zu Christus kommen, was mit ihnen sein wird. Und er machte sich große Sorgen. Und er trug Leid für sie. Es war ihm sein Teil seines Herzens. Und Geschwister, das ist die Gesinnung Christi. Das ist die Gestalt, Geschwister, die in uns so sichtbar sein sollte, dass wir Sorge füreinander tragen, dass wir leiden füreinander, dass vielleicht, wenn mein Bruder oder Schwester leidet, aber mir tut es persönlich noch mehr weh. Geschwister, das ist die Sorge und Leid tragen füreinander, für die Gemeinde, weil die Geschwister, wir bilden ja eine Gemeinde für das ganze Werk. Christus machte sich Sorgen, wie wird es weitergehen? Wer wird bereit sein, auf diesen Altar sich ganz legen? Das fragte sich Christus auch. Wie das Brennen im Herzen sich kundtut. Wir haben gesungen dieses Lied. Glüht des Geistes Feuer heiß in dir. Bruder, kannst bezeugen, du. Geschwister, es ist nicht eine Frage, wie geht's dir? Aber es ist eine Frage, wo man die Tiefe des Herzens erforschen will und wissen, Bruder, aber kannst du bezeugen, dass diese Glut heiß in dir ist, dass sie nicht noch schon mit Asche sich bedeckt hat und so droht irgendwie kälter werden? Ich denke, ich habe bei uns am Ort das wahrscheinlich ein paar Mal gesagt, dass als Christus am Kreuz hing, hat er große Leiden ertragen müssen oder gespürt als Mensch. Er hat es genauso, wie wir spüren würden, am Kreuz hat er gelitten, am Leibe nach. Aber glaubt ihr, Geschwister, welche Leiden ihn noch begleitet haben? Es war das Leid um die Menschen, die um ihn stehen, die schimpfen und spotten und sich freuen, dass sie ihn los sind eigentlich. Es war ein Leiden, als er sah das kleine Häuflein in der Nähe stehen und weinen. Es war eigentlich ihm ein Leid um die Menschen und er konnte sagen, Leute, für euch tue ich das. Warum seid ihr so? Aber es war nur kalt um ihn. Es war nur kalt um ihn und er konnte nicht helfen ihnen. Aber er konnte nur beten. Auf dem Kreuz konnte er beten. Ich denke, wie Elia es ging in 1. Könige 19. Es ist so schön, bei uns im Alten Testament sind so viele Beispiele gegeben, die wir nutzen können. 1. Könige 19. Es ist ja die Begebenheit, als Elia auf dem Berg Horeb war. Und Geschwister, wir als Menschen sind immer in der Gefahr, dass wir müde werden. Wir können kämpfen, wir können uns einsetzen, aber dann kommt die Zeit, wir sagen, es bringt nichts. Haben wir das schon gehört? Ja. Es hat eigentlich keinen Zweck. Oder es lohnt sich nicht mehr. Ja. Aber Geschwister, wenn wir um eine Seele kämpfen, wenn wir um das Leid und Not der Gemeinde kämpfen, müssen wir nie den Gedanken in sich fassen, es bringt nichts mehr. Und wenn es auch nicht bewirkt, dann haben wir uns es getan. Und Elia, sagt so im Vers Kapitel 19, 1. Könige, Vers 4 am Schluss, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Dieser arme Mann Gottes, er ist praktisch zusammengebrochen. Und keiner kann sagen, dass Elia jetzt mutlos geworden ist. Elia hat nachgelassen, er konnte nicht. Geschwister, das, was Elia durchgestanden hat, möchte ich persönlich nicht unbedingt tun, außer dass der Herr mir das heißt tun. Aber Geschwister, Elia stand an ganz Seelen allein von diesem Haufen Priester, von diesem König Ahab, stand ganz seelenallein und kämpfte für den Herrn. Und Geschwister, warum tat das Elia überhaupt? Weil er nur wollte zeigen, dass Gott der Herr ist. Nicht. Weil eigentlich ihm lag am Herzen dieses ganze Volk Israel, weil er sah, dieses Volk Israel wurde durch den König Ahab, durch die Isabel, sie wurden so sündig gemacht, dass er konnte es nicht anschauen mehr. Und Gott strafte sie, es bringt nichts. Und sie tun ihm leid und er will ihnen helfen und sagt, glaub doch an den, der da lebt, weil sie nur an Götzen glaubten und opferten. Wir wissen, wie die Begebenheit ist ausgegangen. Und dann kam die Zeit, er ist am Zusammenbrechen. Geschwister, und er sagt, Herr, nimm meine Seele. Ich bin nicht besser, wie meine Väter gewesen sind. Und Geschwister, es macht nichts, wenn wir zusammenbrechen. Es macht gar nichts. Der Herr sieht das. Der Herr sieht das. Und wenn wir beten würden und sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Wisst ihr, er gab noch Kraft, Elia. Weiter können wir lesen zu Hause. Elia musste noch gehen und Elisa vorbereiten. Es war noch nicht Zeit, dass er gehen soll. Und Elia hatte alles gegeben. Und Geschwister, Elia litt für den Herrn. Er litt und sorgte sich für den Herrn. Heute können wir sagen, für die Gemeinde. Er sorgte sich für das Volk Gottes, für den Tempel Gottes. Er sorgte sich um diese Menschen, die ihn eigentlich nicht verstehen konnte. Er machte sich große Sorgen. Aber Jesus lehrte uns ja, wir sollen nicht sorgen für den anderen Tag. Er sagt es ja, wir sollen nicht uns große Sorgen, was wir essen, was wir trinken sollten. Dann können wir doch sagen, naja, irgendwie könnte ich vielleicht einen Teil Sorgen auf mich nehmen, aber der Herr hat ja gesagt. Aber Geschwister, der Herr meinte das nicht in dem Sinn, dass wir sollen die Augen zumachen. Aber Geschwister, die eine Sorge, die Christus hatte für die Menschen, die sollen wir haben in unserem Herzen. Die Sorge, die um uns sind, die Sorge für meinen vielleicht Mitbruder, Mitschwester, dass sie auch bleiben. Aber die Sorge, dass vielleicht in eine Seele reinkommt, die Gemeinde, dass sie dann sich freuen kann, dass sie vielleicht hier ein Zuhause finden möchte, da können wir Tag und Nacht sorgen. Die Sorge soll uns bleiben. Die Sorge ist uns nötig, Geschwister. Sonst werden wir morgen keine Gemeinde mehr sein. Sonst werden wir in den Jahren nichts mehr sein. Geschwister, wie viel Sorgen machen wir uns? Ich sage jetzt etwas, was vielleicht nicht jedem gefällt. Aber Geschwister, wie erziehen wir heute unsere Kinder? Mir war es so, vor ein paar Tagen habe ich mir Gedanken gemacht. Ich will jetzt niemand schlecht machen. Aber allgemein, Geschwister, mir scheint es, heute haben wir sehr viel erzogene Eltern, weil die Kinder erziehen. Und Geschwister, aber machen wir uns Gedanken, die Kinderlein, die da sitzen jetzt, und der Herr noch Gnade schenkt, dass wir weiter leben würden, und der Herr Gnade schenkt noch, dass die Gemeinde weitergeht, und er nicht morgen kommt, das sind ja die Menschen, dann die hier sitzen wir sollen später. Und Geschwister, in diesem Erziehen unseren Kindern liegt so viel Verantwortung drin. Wie sorge ich für 20 Jahre? Vielleicht sagen wir, naja, ich muss für 20 Jahre nicht sorgen. Doch, Geschwister, es sollen Menschen werden, die vor Gott leben können, die einen Wandel mit Gott führen können. Und das können wir tun, wenn sie klein sind, sie anleiten. Wie sehen wir die Zukunft aus? Wie die Zukunft aussehen wird? Wie viel sorgen wir auch für die Zukunft? Wir haben von Christus gehört, Christus ist mein Leben. Oft wird auch erwähnt, wir sollen auf Christus schauen, ist alles gut und recht. Aber Geschwister, das Sagen und das Tun ist ein kleiner Unterschied. Wie ist das bemerkbar? Oder wie können Menschen sehen, dass wir leben so wie Christus? Dass unser Leben ist mit Christus, dass es erfüllt ist. Ich habe bei uns auch vorgelesen, eine kleine Geschichte, habe sie mir ausgedruckt. aus einer alten Posaune. Es ist eine Erzählung von einem Junge, Willi, der eigentlich so schikaniert wurde auf dem Schiff als Junge und sterben musste. Aber warum? Ich lese uns. Ein General erzählte folgende Geschichte. In meinem Regiment hatte ich ein schmächtiges, kleines Bürschlein mit Namen Willi Holt. Der Junge hatte Vater und Mutter verloren und stand ganz allein in der Welt. Wohl hatte er von den rohen Soldaten viel zu leiden, aber nicht einen Augenblick verleugnete er sein Christentum. Eine christliche Mutter hatte ihn erzogen und durch sein Leben zeigte er, dass es ihm mit seiner Bekehrung ernst war. Eines Morgens verbreitete sich die Kunde, dass während der Nacht die Schießscheiben niedergeworfen wären und die gewöhnliche Übung nicht stattfinden könne. Die Spuren der Täter führten zu dem Zelt, in dem unser kleiner Christ Willi Holt mit etwa 12 anderen schlief. Man führte die ganze Schar in Arrest und durch das Kriegsgericht wurde festgestellt, dass einer oder mehrere von den Gefangenen des Vergehens schuldig waren. Als kommandierender General wandte ich mich an die Gefangenen und sagte, wenn einer von euch, die ihr während der letzten Nacht in Nummer 4 schliefet, vortritt und die Strafe auf sich nimmt, so mögen die übrigen frei ausgehen. Wenn nicht, so hat jeder von euch 10 Hiebe mit der 9-schwänzigen Katze zu erwarten. Tiefes Schweigen folgte. Dann trat Willi Holt vor. Sein Gesicht war bleich wie der Tod, als er sagte, ich werde die Strafe für alle tragen. Ich wandte mich zu den Gefangenen und fragte, wollt ihr, dass dieser zarte Knabe für euch leidet? Er ist schuldlos und das wisst ihr so gut wie ich. Mein militärisches Wort stand fest und das wusste der Junge auch, als er sagte, ich bin bereit hier. Mir tat das Herz weh bei dem Gedanken, dass dieser unschuldige Knabe die entsetzliche Züchtigung erdulden sollte. Beim vierten Schlag hielt Jim, der immer das schwarze Schaf im Regiment gewesen war, die grausame Peitsche fest und schrie, halt General, bindet mich fest statt seiner. Er hat's ja nicht getan, ich war's. Und er schlang die Arme um Willi, halb ohnmächtig und fast sprachlos richtete Willi seine Augen auf des Mannes Gesicht und lächelte. Nein, Jim, sagte er, du bist jetzt sicher, des Generals Wort gilt. Sein Kopf fiel nach vorne, er war ohnmächtig geworden. Am nächsten Tag, als ich ins Hospital ging, fragte ich nach dem Ergehen des Knaben. Es geht abwärts mit ihm, sagte der Doktor. Der Junge passt auch besser für den Himmel als für die Erde. Die Tränen traten ihm in die Augen. In einer Ecke des Zimmers sah ich den Knaben in Kissen gepackt. Neben ihm kniete Jim. Ich sah, wie Schweißtropfen auf seiner Stirn standen und hörte ihn sagen, warum tatest du es nur, Willi? Weil ich es dir abnehmen wollte. Ich dachte, vielleicht könnte es dir helfen, zu verstehen, warum Christus für dich gestorben ist. Wie meinst du das, Willi? Ich meine, dass er für dich starb, weil er dich liebte. Wie ich es tue, Jim, nur liebte er dich 1000-mal mehr. Ich habe nur für eine einzige von deinen Sünden gelitten, aber Christus litt für die Strafe für alle Sünden, die du begangen hast. Die Strafe war der Tod. Und Jim, Christus hat diesen Tod für dich erduldet. Ich bin einer von den schlechtesten Menschen. Christus hat sich nie um mich gekümmert. So sagen die Menschen heute, ja, der Herr, er kümmert sich doch um mich nicht. Sie sehen das nicht. Aber Christus starb gerade, um die Schlechten zu retten. Seine Worte waren, ich bin nicht gekommen zu den Gerechten, sondern zu den Sündern. Wenn deine Sünden blutrot wären, sollen sie doch wie Schnee werden. Lieber Jim, fügte er hinzu, soll der Herr vergeblich für dich gestorben sein? Horch, er ruft dich, er hat sein kostbares Blut für dich vergossen. Wenige Augenblicke später fiel Willi in die Kissen zurück. Ich hörte, wie er halb bewusstlos sagte, sing Mutter, sing mir Mutter das Lied von den Perlentoren. Es schien, als horche er auf seine Mutterstimme und ich hörte ihn sagen, bald werde ich da sein, Mutter. Wo willst du da sein? Fragte ich. Er lächelte, wo? Im Himmel, General. Ich habe das Signal gehört, die Tore sind offen, der Preis ist bezahlt. Dann leise als trete er an die Perlentore ein, sagte er, so wie ich bin, Herr, komme ich. Dein teures Blut, es spricht für mich. Des Himmels Tür steht offen mir, o Gottes Lamm, ich komme. Und plötzlich leuchtete es in den Augen des Sterbenden auf. Mit einem glücklichen, fast jubelnden Aufschrei breitete er seine Arme aus und rief, Jesus ruft mich an seine Seite, Mutter, o Mutter, jetzt sehe ich dich wieder, wo du mich erwartet hast. Geschwister, warum tat dieser Willi diese Tat? Warum nahm er dieses Opfer? Er konnte sich auch vorstellen, dass es eigentlich nicht aushalten wird. Er konnte sich vorstellen, dass er nicht überlebt, diese Schläge. Aber er tat es, weil Christus sein Leben war, weil er wollte genau das tun, was Christus tut. Aber noch mehr hat ihn getrieben, weil er diesen Jim, mag sein, dass er von diesem Jim auch immer schikaniert worden ist, aber er liebte ihn. Trotz diesem liebte er so, dass er ist gegangen und gesagt, ich nehme die Strafe auf mich für alle. Wir haben das Wort gelesen vorhin vom Apostel Paulus. Ich komme jetzt zum Schluss. Apostel Paulus sagte so, ich lese es nochmal. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe weit mehr Schläge erlitten, ich bin öfter gefangen, oft in Todesgefahr gewesen. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen erhalten. Ich bin 3x mit Stöcken geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag, eine Nacht habe ich in der Tiefe des Meeres zugebracht. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahren gewesen, durch Flüsse, Gefahren unter Räubern, Gefahren unter dem eigenen Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren der Wüste, in dem Meer und den falschen Brüdern. In Arbeit und Mühe und vielem Wachen und Hunger und Durst, in vielem Fasten und Frost und Blöße, außer all dem. Wenn wir das lesen, können wir sagen, es ist genug. Es ist genug, doch so viel, wie er gelitten hat. Mehr kann man nicht. Aber Apostel Paulus sagt, außer dem allem, und das scheinbar interessiert ihn nicht mehr, scheinbar ist das für ihn schon gar nicht mehr so wichtig, außer all dem, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge um die Gemeinden. Und Geschwister, es war ihm viel, viel mehr wert. Oder die ganzen Schläge, Steinigungen und Verfolgungen und Spott, der ganze Hunger und Blöße hat ihm weniger eigentlich zugesetzt. Oder es hat ihn weniger ausgemacht. Aber vielmehr sorgt er sich um die Gemeinden. Er sorgte sich um viele Gemeinden, ja. Und Geschwister, warum konnte Apostel Paulus das tun? Weil er Christus von Herzen liebte. Weil wiederum Christus sein Leben war. Weil wir haben heute gehört, er wurde anders. Als Christus ihm erschienen ist, es wurde aus Saulus wurde ein Paulus. Es wurde eine neue Schöpfung, heißt bei mir in der Bibel. Es wurde ein anderer Mensch. Und dieser Christus, er war in ihm drin, ich kann so sagen, einfach, er hat ihn ausgefüllt von innen. Da war kein Platz für etwas anderes. Und deswegen sorgte er sich. Das, was ihm widerfahren ist, war gar nicht so schlimm. Aber die Sorge um die Gemeinde, das beschäftigte ihn. Das beschäftigte ihn und er sorgt sich um die Gemeinde, er sorgt sich um die Geschwister, er sorgt sich, wie soll es weiter in einer, der zweiten, der dritten Gemeinde gehen. Aber Geschwister, und wenn wir auch keine Prediger sind und wenn wir nur treue Kinder Gottes sind, es ist gut, wenn wir doch beten für eine und die andere Gemeinde. Es ist gut, wenn wir sich Gedanken machen und fragen, oh, wie geht es in Herford, wie geht es in Hamm, wie geht es noch irgendwo. und freuen sich, wenn es dort schön geht. Oder wenn etwas passiert ist, dass wir mitleiden, das mittragen mit den Geschwistern, die dort in Gemeinde sind. Möge das Herr uns schenken, Geschwister, dieses Sorgen um Leid und Leiden um die Gemeinde. Es tut mir persönlich tut mich sehr viel beschäftigen. Wie wird es noch weitergehen? Wie wird es später sein, wenn vielleicht unsere Generation schon mal geht und der Herr noch nicht kommt, immer noch wartet, bis der letzte Sünder kommt? Wie wird es gehen? Ich wünsche von Herzen, Geschwister, dass die Sorge um Christus, das Leid um Christus, weil er hat ja gelitten, Geschwister. Und wenn Christus gelitten hat, dann können wir das auch ruhig tun. Dann steht es uns auch zu, für Christus leiden. Er hat für mich gelitten, aber ich will auch für Christus leiden. Der Herr schenke uns allen. Amen.